HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute ist der Journalist und Autor Alexander von Schönburg zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Herzlich willkommen.
Hallo.
Sie haben sich intensiv mit dem Smalltalk beschäftigt, Herr von Schönburg, nennen ihn die Kunst des stilvollen Mitredens. Für einen Journalisten wie Sie, der sich in sämtlichen gesellschaftlichen Kreisen Zugang verschafft hat, wahrscheinlich unabdinglich, die Kunst des Smalltalks zu pflegen. Ist es so?
Ja, natürlich. Als Journalist trage ich ja eigentlich täglich dazu bei, die Menschen mit Gesprächsstoff zu versorgen. Und ich habe so langsam den Eindruck, dass die Themen, bei denen wir Anspruch haben, mitreden zu können, uns so langsam über den Kopf wachsen. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, sozusagen mit der Komplexität unseres Daseins umzugehen, ist der Smalltalk. Ich glaube, wir müssen von dem Gedanken loslassen, dass wir alles verstehen können.
Das heißt aber dann nicht der kleinste gemeinsame Nenner.
Nein, ganz im Gegenteil. Das heißt, dass man erstmal den Mut haben muss, über Dinge mitzureden, aber gleichzeitig einsehen muss, dass man kein Besserwisser sein kann. Also beim Smalltalk geht es auch so ein bisschen darum, auf eine intelligente Art mit dem Übermaß an Informationen umzugehen. Und ich glaube, der Smalltalk ist eine angemessene Art, damit umzugehen.
Also es ist schon eine Gratwanderung zwischen etwas wissen und zu viel wissen und gar nichts von der Sache zu verstehen. So was dazwischen, wenn ich Sie richtig verstehe.
Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Sie spezialisieren sich auf ein Gebiet, sagen wir französische Gotik. Am besten noch spezifischer. Die Wasserspeier der ausgehenden französischen Gotik in den Kathedralen, französischen Kathedralen. Mhm. Nur die Wasserspeicher. Und wenn Sie sich dann 60 Jahre damit beschäftigen, können Sie nach 60 Jahren vielleicht kompetent darüber Auskunft geben. Die zweite Möglichkeit ist, Sie versuchen von allem so ein bisschen was zu verstehen. Dann bleibt Ihnen aber nichts anderes übrig, als zwangsläufig irgendwie an der Oberfläche zu bleiben. Und dazu, glaube ich, müssen wir uns bekennen, weil die wenigsten von uns wirklich spezialisiert sind. Das geht uns Journalisten ja genauso. Also spezifisch uns Journalisten. Wir erklären den Menschen ständig da draußen, wie die Welt ist. Also Austerität, ist das jetzt richtig in Griechenland oder nicht? Das gehört Ukraine jetzt zu Russland oder nicht? Wir erklären den Menschen ständig die Welt. Und wenn wir ehrlich sind, sollten wir eigentlich sehen, dass wir von dem, was wir vermitteln, auch nur einen Teil verstehen.
Also ich stehe dazu, das sogenannte gesunde Halbwissen, mit dem bin ich bis jetzt ganz gut gefahren.
Genau.
Gerade also als Journalistin.
Ich hat, glaube ich, mein Buch genannt Handbuch Halbwissens. Und damit fühle ich mich sehr wohl. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein guter Titel wäre. Wobei Halbwissen ja immer die Leute abschreckt. Genau wie der Begriff Smalltalk die Leute abschreckt. Weil wir kommen alle noch, gerade in Deutschland, aus so einer bildungsbürgerlichen Tradition, dass wir eigentlich den Anspruch haben, alles genau zu wissen. Und ich glaube, in den letzten Jahren, dass da etwas geschehen ist. Also ich glaube, vor 100 Jahren konnte man als Bildungsbürger den Anspruch haben, so ein Generalwissen zu haben. Und ich glaube, die Zeit ist einfach vorbei.
Ja, vor allen Dingen braucht man wahrscheinlich dafür Zeit, um bei Zusammentreffen, Partys oder andere Festivitäten dann darüber zu sprechen, wenn man den Anspruch hat, in Form eines Pro-Seminars sein Wissen von sich zu geben. Die Zeit hat sich ja auch insofern verändert, dass wir immer weniger Zeit haben und trotzdem müssen die Menschen in Kontakt treten. Da ist doch vielleicht der Smalltalk das passende Medium, um sich irgendwie anzuwärmen, als Türöffner zu fungieren.
Smalltalk ist immer sozusagen ein Warmwerden, aber ich glaube, es ist ein Missverständnis zu glauben, dass Smalltalk grundsätzlich nur an der Oberfläche bleibt. Ich glaube schon, zum unterhaltsamen Smalltalk geht es schon, halbwegs originelle Thesen zu vertreten und damit Widerspruch ein bisschen herauszufordern. Und im amüsantesten Fall lebt der Smalltalk auch von einer Lust an der Zuspitzung.
Und es heißt ja Smalltalk. Was genau ist es dann? Hat das was mit der Kürze der Ausführungen zu tun?
Also Kürze ist immer sehr gut. Und eines der wesentlichsten Ratschläge, die ich dort gebe, ist zuhören und nicht so viel plappern. Also mir ist aufgefallen, dass Menschen, die sich in Gesellschaft noch nicht ganz wohlfühlen, die sich in Gesellschaft unsicher fühlen, in Smalltalk-Situationen reden, plappern. Und gar nicht merken, dass sie die anderen zutexten und dass das gar nicht so gut ankommt. Im Zweifelsfall wirkt man als Schweiger auch klüger.
Stille Wasser sind tief. Nur es braucht ja diese beiden. Wenn jemand zuhören will, dann braucht er ja auch jemanden, der spricht. Oder ist es im günstigsten Fall so, dass immer so ein stilvoller Wechsel ist? Mal spricht der andere, mal hört der andere zu und umgekehrt.
So ist der Idealfall. Das ist wie so ein kleines Ball, so ein Federball, dass man sich so leichte Pointen immer wieder gegenseitig zuspielt. Aber dann gibt es eben auch andere Situationen, dass der eine redet und der andere zuhört. Das gibt sehr viel. Also gerade Leute, die sich selber sehr wichtig nehmen, dozieren sehr gerne. Und dann gebe ich auch ein paar Ratschläge, wie man damit umgeht. Zum Beispiel dieses freundliche Nicken oder interessiert schauen oder das nenne ich den Papagei-Trick. Wenn Sie jemand Volltexte, der sich selber sehr wichtig nimmt, dann wiederholen Sie einfach immer das letzte Wort, das er gesagt hat. Also zum Beispiel, er sagte, ich war gestern im Theater. Dann sagen Sie, ah, Theater. Mhm. Und Richard III., eine Inszenierung von Ostermeier. Ah, Ostermeier. Sie werden feststellen, dass Leute, die sich selber gerne sprechen hören, gar nicht merken, dass sie immer nur das letzte Wort wiederholen.
Ist ja ein bisschen fies, aber wenn es denn hilft. Alexander von Schönburg ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und wir sprechen über den Smalltalk, den Sie nennen, Herr von Schönburg, die Kunst des stilvollen Mitredens. Offenbar ist es so, dass dieses stilvolle Mitreden inzwischen auch zu den sogenannten Soft Skills gehört und die man im Leben gar nicht weiterkommt, schon gar nicht nach oben. Wie sehen Sie das?
Ich habe neulich mit einem Human Resources Manager, wie man das heute nennt, also Personalmanager von einer großen Bank gesprochen. Und er sagt mir, die Generation, die jetzt so langsam nachwächst, die sind kommunikativ geradezu behindert. Die sagen, die kommen in den Raum rein, haben die Hände in der Tasche, schauen auf den Boden, schauen einem nicht ins Gesicht, sind unsicher in der Kommunikation. Das ist doch eigentlich einigermaßen verblüffend, wenn wir uns vor Augen halten, dass wir in einer Zeit leben, in der unglaublich viel kommuniziert wird. Wir kommunizieren ja in einem Fort, nur leider digital und stecken da unsere Nasen in irgendwelche Smartphones und teilen alles mit, was in unserem Leben ist. Aber wenn wir dann gegenüberstehen Menschen, dann verstummen wir auf eine komische Art.
Naja, die andere Sache ist ja auch, wenn man in 3 Jahren ein Vollstudium durchziehen muss, in aller Eile, ohne nach rechts und nach links gucken zu dürfen. Wie soll man das dann lernen, wenn man nur mit Unistoff beschäftigt ist?
Ja, deswegen rate ich eben dringend zur Lektüre meines Buches.
Wenn noch Zeit bleibt. Und dieses Buch heißt Smalltalk, die Kunst des stilvollen Mitredens. Herr von Schönburg, wir sprechen jetzt so insgesamt knapp 50 Minuten miteinander, abzüglich der Musik. Für einen Smalltalk wohl ein bisschen zu lang. Wo wäre denn so, wenn Sie das in Zeit messen könnten, die ideale Länge?
Ich glaube, Smalltalk ist im Idealfall der Auftakt zu einem Gespräch, also was auch oft übersehen wird, dass Smalltalk nicht nur notwendigerweise ein oberflächliches Geplänkel ist, sondern dass man im Smalltalk erstmal miteinander warm wird. Und das kann sehr wohl in einem nächtelangen Gespräch enden oder in einem zivilisierten Streit mit einem Glas Rotwein in der Hand. Also ich glaube, dass es da keine festen Regeln gibt. Es ist natürlich wichtig, klar, auf einer Partysituation, dass man sich nicht irgendwo festquatscht, sondern dass man von einer Person zur anderen geht und dass man dann so ein paar Minuten mit jemandem redet. Aber wichtig ist, in der Zeit, in der Sie mit jemandem reden, ihm diese volle Aufmerksamkeit zu schenken. Und ich habe oft erlebt auf gesellschaftlichen Anlässen, Sie reden mit jemandem und Sie spüren, während Sie mit ihm reden, der ist gar nicht bei Ihnen. Zweifelsfall schaut er über Ihre Schulter und schaut schon, wo ist der nächste Gesprächspartner. Wenn Sie mit jemandem reden, auch wenn das nur eine Minute ist, in dieser Minute sollte Ihre Aufmerksamkeit wirklich nur auf diese Person gerichtet sein.
Sie haben eben das Stichwort genannt, Herr von Schönburg, gesellschaftliche Anlässe. Und Sie kennen gesellschaftliche Anlässe aller Art, nicht nur wegen Ihres Berufes, Journalist und Autor, sondern vielleicht auch aufgrund Ihrer Herkunft. Denn Sie stammen aus dem Adelsgeschlecht von Schönburg-Klauchau. Das ist eine Adelsfamilie, die ursprünglich aus Sachsen kommt und dann nach dem Krieg geflüchtet ist. Trotzdem sind Sie immer wieder in Verbindung gekommen, auch mit reichen Menschen, mit berühmten Menschen, mit Künstlern, mit Sportlern. Schult das auch für den Smalltalk?
Das schult, weil immer, wenn Sie sich Situationen aussetzen, die schwierig sind, Sie dadurch besser werden. Das ist wie bei allem. Und ich glaube schon, dass ich da einen gewissen Heimvorteil habe, dass ich so ein paar Techniken kenne und ich bin verschwenderisch und großzügig und gebe ein bisschen dieses Wissens weiter.
Viele haben ja oder geraten dann in Verlegenheit, wenn sie mit Berühmtheiten zu tun haben, ob das nun ein Politiker ist oder sonst irgendein Prominenter. Hilft da auch, sich vor Augen zu halten, naja, mein Gott, das sind auch nur Menschen, die wissen vielleicht auch nicht immer, was sie jetzt sagen sollen oder sind auch mal interessiert an einem kleinen, feinen Gespräch. Hilft das, wenn man sich das so bewusst macht?
Also ich habe mal mit dem Astronauten Chris Hadfield gesprochen, der glaube, zweimal auf der ISS war und der mir erzählt hat, dass er, wenn er einem fremden Menschen begegnet, so ein ganz eigenartiges Gefühl hat, als ob er dich schon mal gesehen hätte, weil er die Welt hunderte Mal umkreist hat und uns alle von oben gesehen hat, als winzige, nicht einmal ausmachbare Punkte. Und faszinierenderweise schauen die Menschen von ganz, ganz weit oben, auch alle wirklich, auch die Länder schauen gleich aus. Er sagt, jede Stadt schaut ähnlich aus, egal ob es Shanghai oder Wiesbaden ist. Und das nimmt einem so ein bisschen der Schüchternheit. Mhm. Wenn man einfach sich klar macht, sind im Kern Menschen und diese ganzen Formidentitäten, wie man das nennen kann, sind eigentlich nur absolut sekundär. Also Formidentität ist für den einen die Schönheit, der Nächsten macht seine Identität am Reichtum fest, der Nächste macht seine Identität in seinem Ruhm fest. Im Kern sind wir alle Menschen und haben eine Sehnsucht nach Kontakt zueinander. Mhm. Und das macht uns Menschen eigentlich aus. Es ist die Fähigkeit, Sachen zu benennen, Vorstellungen formulieren zu können und miteinander zu kommunizieren können. Also ich finde diesen Gedanken faszinierend, dass Kommunikation die Kernkompetenz ist, die uns vom Tierreich unterscheidet.
Ja gut, Tiere können auch kommunizieren,
ja, sie können
aber eben anders
sie können
als
rufen,
Menschen.
Ich habe Hunger oder sie können warnen, aber sie können sich nicht Sachen erzählen. Ja. Und sie können keine abstrakten Ideen entwickeln und die miteinander teilen. Zum Beispiel, ich weiß von keiner Affenart, die eine Nation gegründet hätte oder eine Bank gegründet hätte oder eine Firma gegründet hätte oder den Hessischen Rundfunk gegründet hätte.
Möglicherweise ist ja diesen ganzen Gründungen ein kleiner, feiner Smalltalk vorausgegangen.
Ganz sicher, ganz
dann
sicher.
Ein Gespräch, dann eine Verhandlung, was auch immer. Smalltalk, so heißt auch Ihr neues Buch. Alexander von Schönburg, die Kunst des stilvollen Mitredens. Demnach ist ja Smalltalk auch ein bisschen mehr als so eine kleine Partyplauderei mit einem Glas Sekt in der Hand.
Absolut. Also ich glaube wirklich, im Kern geht es einfach nur um menschliche Kommunikation. Und ich beobachte das an Kleinigkeiten, dass uns da etwas langsam verloren geht in übervernetzten, überkommunikativen Zeitalter. Kleines Beispiel, als ich mit der Bahn gefahren bin, stundenlang im Abteil mit einer Gruppe von Leuten saß, es ging gar nicht anders.
Eine dass gute man nach Übung, eine, ja.
Ja, aber es ging gar nicht anders früher, dass man nach einer Weile ist mal ein bisschen miteinander ins Gespräch gekommen und hat Bekanntschaften gemacht. Jetzt fahren sie heute mit dem Zug. Sie werden feststellen, sie können stundenlang mit Leuten auf engstem Raum verbringen, jeder starrt in irgendwelche Geräte und irgendwie ist das,
stimmt.
Irgendwo
gibt
es da was verloren und wie gesagt, es wurde noch nie so viel kommuniziert wie heute. Die wirklich zwischenmenschliche Kommunikation, die verarmt so ein bisschen.
Ja, vielleicht ist das ja auch eine Chance für den Smalltalk, weil eben nicht mehr die Zeit ist, sowohl was die Minuten angeht, die Stunden angeht, als auch nicht mehr die Zeit, was die Gesellschaft angeht, dass wir vielleicht dem Smalltalk neu würdigen müssen, dass wir ihm mehr Leben einhauchen müssen, ihn mehr, naja, von einem anderen Blickwinkel aus betrachten müssen. Vielleicht ist das ja die Rettung in diesen Zeiten, wo jeder nur noch in seine Geräte starrt.
Klar, also mein Buch darf sehr wohl als Plädoyer für die zwischenmenschliche Kommunikation verstanden werden. Und ich glaube, wir müssen das Bewusstsein dafür schärfen, dass wir da in Gefahr laufen, etwas sehr Wichtiges einzubüßen.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, was Sie immer wieder mal haben durchblicken lassen, man braucht schon ein bisschen Esprit für einen gelungenen Smalltalk, auch Selbstbeherrschung und ein gutes Gefühl fürs Timing. Damit ich auch weiß, interessiert sich mein Gegenüber jetzt überhaupt noch für das, was ich zu sagen habe?
Also das Allerwichtigste ist erstmal die Fähigkeit, auf Empfang zu schalten. Also wenn Sie mit jemandem sprechen, ihn auch wahrzunehmen, ob er überhaupt interessiert ist in das, was Sie sagen. Und auch das ist, glaube ich, eine Folge unseres überdigitalen Zeitalters. Jeder denkt nur noch daran, was er selber mitzuteilen hat. Also die Sendefunktion der meisten Menschen ist vollkommen intakt, weil man im Empfangsmodus hapert es. Also den anderen wahrnehmen wirklich und ihm wirklich Aufmerksamkeit schenken und auch wirklich Interesse am Gegenüber haben. Ich glaube, dieses ganze Facebook und Twitter ist ja eigentlich eine relativ Einbahnstraße. Jeder prustet nur noch von sich in die Welt hinaus, was ihn gerade beschäftigt. Und das ist eigentlich eine sehr egomane Art von Kommunikation. Also was man wirklich trainieren muss, ist den anderen wahrnehmen und dass sie auch Interesse haben an dem, was der andere sagt.
Und was sollte man dann vermeiden?
Ja, da gibt es viele Dinge, die man vermeiden soll. Also das Wichtigste, wozu ich rate, ist nicht langweilen. Und das hat auch mit der geschädigten Empfang-Sendefunktion zu tun. Wenn Sie nicht wahrnehmen, wie der andere reagiert auf das, was Sie sagen, dann haben Sie keine Chance, ein guter Smalltalker zu sein, weil das kommunikative Einbahnstraße ist.
Es könnte ja sein, dass es auch daran liegt, dass mich vielleicht das Thema gar nicht interessiert, dass ich mich nicht für, wie sagten Sie eben, diese spätgotischen Kunstwerke, dass ich mich dafür gar nicht interessiere.
Aber ist es nicht umso interessanter, wenn ich mit jemandem spreche und ich begegne auf einer Cocktailparty jemanden, der in irgendeinem Thema sich auskennt, von dem ich gar keine Ahnung habe?
Ja, ja, Moment mal. Ich könnte ja die Chance haben, dass mein Interesse dadurch geweckt wird, indem ich dem gegenüber zuhöre. Aber auch das braucht ja beide Seiten. Was ist vorausgesetzt beim Sprecher und beim Zuhörer, um diesen Smalltalk über ein solch zunächst sperriges Thema gelingen zu lassen?
Die Bereitschaft, Interesse zu zeigen, die Bereitschaft, dem anderen Raum zu geben und auch mal seine eigenen Interessen und seine eigenen Gedanken hintanzustellen. Ich beobachte es schon sehr oft im Gespräch, bei uns beiden ist das gerade, finde ich, gar nicht so, dass wir schon während wir sprechen, schon überlegen, was wir als nächstes sagen. Das heißt, wir reden komplett aneinander vorbei, wenn wir nicht den anderen einfach auch wirklich den Raum geben. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, es gibt gar keine uninteressanten Menschen. Sie haben vorhin über Prominente geredet und Stars. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die interessantesten Menschen auf gesellschaftlichem Parkett oft die auf den ersten Blick unscheinbaren sind. Mhm. Weil ein Prominenter, dem wird eh immer recht gegeben, dem wird eh immer applaudiert. Der ist gar nicht trainiert, den anderen unterhalten zu müssen, weil die finden den ja eh toll.
Er hat es nicht nötig.
Er hat es gar nicht nötig. Und dann kommt noch etwas anderes. Und das ist was für Fortgeschrittene. Wenn Sie jemand langweilt oder wenn jemand Ihnen auf die Nerven fällt, dann ist es ein Zeichen, dass Sie ein besonders gekonnter Smalltalker und ein Gesellschaftslöser und ein großherziger Mensch sind, wenn Sie gerade dem scheinbar Unscheinbaren besondere Aufmerksamkeit schenken. Und so ein Prince Charles zum Beispiel oder ein Bill Clinton ist auch ein gutes Beispiel. Den habe ich auch mal beobachtet beim Smalltalk. Der hat wirklich die Fähigkeit, sich vollkommen auf den anderen einzulassen und gerade dem scheinbar Unscheinbaren auch den Charmlosen besonders liebenswürdig begegnet. Wissen Sie, mit jemandem freundlich zu sein, der Sie wahnsinnig amüsiert und der brillant ist, ist keine Kunst.
Ja, oder der jemanden weiterbringen könnte.
Oder jemand weiter. Mhm. So, das ist auch so etwas, was so ein bisschen überhand nimmt. Man schaut immer, wo kann der mir nützen? Auch das macht das zwischenmenschliche Miteinander so langweilig.
Man merkt die Absicht und ist verstimmt. Wäre dann der Smalltalk auch so ein absichtsloses Gespräch, ein absichtsloses Miteinander, ein absichtsloses Interesse?
Also mit dem Wort absichtslos haben Sie ein großes Wort ausgesprochen. In der Absichtslosigkeit überhaupt liegt eine große Weisheit. Alles, was Sie absichtslos tun, so ist meine Beobachtung, dem wohnt unfassbare Kraft inne. Zum Beispiel beim Lesen. Wenn ich ein Buch lese, um etwas zu erfahren, habe ich im Zweifelsfall weniger davon, als wenn ich vollkommen absichtslos. Das geschieht mir manchmal, also wenn ich mich morgens vorbereite, wenn ich in die Arbeit gehe, lese ich mit voller Absicht die Zeitung. Ich muss wissen, was heute los ist. Aber wie schön ist es am Wochenende, sich eine Zeitung zu schnappen oder noch besser ein Buch oder das Radio einzuschalten und sich einfach überraschen zu lassen und nicht irgendeine Absicht zu verfolgen. Das ist etwas Wunderschönes.
Tja, beim Radio habe ich einen Tipp. HR2 Kultur könnte man einschalten. Und die Sendung, die Sie im Moment hören, heißt Doppelkopf. Zu Gast ist heute Alexander von Schönburg, der sein aktuelles Buch mitgebracht hat. Und das heißt Smalltalk. Die Kunst des stilvollen Mitredens. Naja, wenn wir schon dabei sind. Eine kleine Schwierigkeit dabei ist ja, über was rede ich bloß? Welches Thema fange ich denn jetzt an, wenn es nicht gerade auf der Hand liegt? Darüber sprechen wir nach der ersten Musik. Sie haben sich Musik mitgebracht aus Dänemark, aus Island und aus Norwegen. Fangen wir mal mit der Musik aus Island an. Die heißt Pretty Face von Soleil. Wäre ja vielleicht auch ein schönes Thema für ein Smalltalk. Musik.
Oder Island. Können wir da nachher noch ein bisschen plaudern?
Das machen wir.
I see my pretty face in his old eyes. I listen to our blood run side by side. I throw my hands to you and run away. It's so cold, so dangerous that I can't stay. I run away from you into your dream and lose the one that I was in when you
Pretty Face von Soleil hat sich Alexander von Schönburg gewünscht, der heute zu Gast ist bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Musik ist ein schönes Thema, über das man sprechen kann beim Smalltalk. Oder Island, wie Sie vorgeschlagen haben in unserer ersten Runde, Herr von Schönburg. Warum gerade Island? Was fasziniert Sie so an diesem Land?
Also ich finde es faszinierend, wie ein Land, in dem nicht sehr viel mehr Menschen leben als, sagen wir, in Wiesbaden, eine unglaubliche kreative Energie entfaltet. Wenn Sie sich Island anschauen, was da für Kunst, Literatur, Popmusik, was da aus diesem Land rauskommt, das finde ich absolut faszinierend. Das ist ein unglaubliches kreatives Land. Und Sie könnten sich ein Leben lang mit Island beschäftigen und würden nie an das Ende kommen, weil es immer wieder neu ist. Sie könnten die Mythen dieses Landes. An jeder Ecke sind irgendwelche Feen und Trolle, an die die Menschen dort glauben. Es ist ein unglaublich faszinierendes Land. Der viktorianische Schriftsteller William Morris ist da zum Beispiel auch mal hingereist und im 19. Jahrhundert hat das versucht zu ergründen. Irgendwas muss an diesem Land speziell sein, dass ein Land, wo so wenige Menschen leben, so einen großen künstlerischen Output hinlegt.
Smalltalk. Gibt es überhaupt ein deutsches Synonym dafür? Also mir fällt jetzt ein hamburgerisches Snack oder anderswo heißt es vielleicht Schwätzchen. Aber ach, Schwätzchen ist es schön. Nicht das Richtige,
aber
oder?
Es gibt viele Passt Worte das? Dafür. Ich mag das englische Wort Chit-Chat zum Beispiel.
Chit-Chat.
Ich finde aber das deutsche Wort Plaudern auch nicht schlecht. Plaudern, in diesem Wort Plaudern, finde ich, steckt auch so etwas Absichtsloses. Und das finde ich etwas sehr Schönes. Miteinander plaudern ist auch etwas Schönes.
Ja, nur zum Plaudern gehört hier auch eine gewisse Körperhaltung vielleicht, ein bestimmter Tonfall, der Ton macht die Musik, heißt es. Kann man das, ja, so ganz absichtslos geht das wahrscheinlich gar nicht, ne?
Ja, es gibt schon ein paar Techniken, die sollte man kennen. Also wenn Sie jemandem gegenüberstehen und die Arme verschränken oder die Hände in den Hosentaschen haben, dann ist das schon ein sehr starkes körperliches Signal überhaupt. Und auch darauf weise ich in meinem Buch hin, dass es wirklich wichtig, dass uns das mal klar wird. Die Kommunikation, die zwischen Menschen stattfindet, wenn sie sich gegenüberstehen, findet nur zu 0,01% sozusagen auf der verbalen Ebene statt. Also wirklich der Großteil der Kommunikation geschieht nonverbal auf, ja, fast unterbewusst. Das bekommen sie gar nicht mit. Ich glaube fast daran, dass Menschen so fast sogar eine Aura haben. Ich bin überzeugt, dass, und die Wissenschaft, glaube ich, unterstreicht das auch, dass in dem Moment, wo Menschen miteinander reden, pro Sekunde zigtausende sozusagen kommunikative Vorgänge stattfinden.
Auch Informationen gegenseitig
auch Informationen. Also man sagt ja auch, ich kann jemanden nicht riechen. Oder es gibt, da sind noch viele Geheimnisse nicht gelüftet. Und natürlich gibt es ein paar Techniken, was zum Beispiel die Körperhaltung anbetrifft. Wenn Sie aber in eine Party gehen und die Hände in den Hosentaschen haben oder in der Ecke des Raums stehen mit verschränkten Armen, ist das ein sehr starkes Signal. Also da gibt es schon ein paar Tricks, die man lernen kann.
Ja, und dann gibt es ja vielleicht auch so ganz banale Dinge wie Freundlichkeit zum Beispiel, Aufmerksamkeit. Ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich.
Ja, und bei der Freundlichkeit, auch da interessanterweise, was zum Beispiel besonders töricht wirkt, ist, wenn Sie ständig grinsen. Mir geschieht das sehr oft, dass ich sozusagen, wenn ich besonders verlegen bin, so ein Dauergrinsen im Gesicht habe. Auch solche Sachen kann man sich bewusst machen. Und wenn Sie mit Ihrem Lächeln ein bisschen bewusster umgehen und jemanden anlächeln, nachdem Sie ihm zugenickt haben oder nachdem er etwas sagt, wirkt das im Zweifelsfall sehr viel authentischer, als wenn Sie mit so einem fest zementierten Grinsen durch den Raum laufen. Das sind alles so kleine kommunikative Tricks, die man tatsächlich lernen kann.
Ja, kommunikative Tricks und dazu gehören ja auch die Themen. Wir hatten es in der letzten Runde angedeutet. Sie unterscheiden in Ihrem Buch, Herr von Schönburg, drei Grundthemen. Die Pauschalthemen, die Jokerthemen und die Chloroformthemen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen drei Gruppen?
Also ich bitte Sie, das nicht allzu ernst zu nehmen. Ich versuche ja mein Buch in einem möglichst leichten Ton zu verfassen, damit ich nicht in diesen Tonfall komme, den gerne amerikanische Ratgeberliteratur hat, die sehr schnell mit dem Zeigefinger kommt und jeder sitzt dann mit dem Notizblock lacht, ich muss das machen. Es muss leicht wirken. Und so wie eine Plauderei leicht wirken soll und nicht angestrengt, versuche ich wenigstens auch, das mit meinem Buch zuvor zu existieren. Und letztlich habe ich in meinem Buch, ja, so etwa 30 Themen abgehandelt, die stellvertretend stehen für Themen, die man heute mitreden können muss.
Ich nenne mal ein paar: Fußball, Luxushotel, Internet, moderne Kunst, Hunde, Kriminalfälle und Steuermoral. Also daraus lässt sich was machen. Ja, das stimmt.
Ich habe einfach mir große Mühe gegeben, das Buch möglichst unterhaltsam zu machen. Und das funktioniert nicht, wenn Sie von der ersten bis zur letzten Seite immer nur Ratschläge erteilen. Ich versuche auch manche einfach vorzuexerzieren. Ich führe im Buch quasi parademäßig vor, wie ich mir das vorstelle. Also eine Plauderei über wichtige Themen, ohne dass es allzu...
Naja, Sie haben ja auch einige Themen sehr stark ausgeführt, auch noch Wissen mitgeliefert, das man sich aneignen kann und womöglich auch ein bisschen damit glänzen kann. Doch, da steht auch drin, nicht besserwisserisch und nicht rechthaberisch. Allenfalls ein bisschen kontrovers.
Ja, also tatsächlich versuche ich mit dem Buch so ein Kondensat zu liefern all der Themen, bei denen man heute mitreden muss. Und das ist natürlich nolens volens etwas willkürlich. Also ich finde einfach, es gibt zigtausend Themen, die hochinteressant sind. Und man muss sich ein bisschen beschränken.
Selbst das Wetter kann interessant sein.
Aber ich glaube, um nicht sich besserwisserisch zu gerieren, ist ein wenig Demut vor der Komplexität der Themen gefragt. Also nicht mit aller Gewalt recht haben zu wollen, aber doch halbwegs originelle Thesen zu vertreten und damit ein bisschen Widerspruch herauszufordern. Darum geht es beim Smalltalk. Also der im besten Fall so eine, auch von einer amüsanten Zuspitzung lebt. Ja, und das exerziere ich im Grunde vor. Ich sage ja nicht, diese 30 Themen müssen Sie jetzt lernen und dann gehen Sie damit auf eine Cocktailparty, sondern ich exerziere sozusagen vor, wie ich mir so eine Plauderei vorstelle und picke mir dafür ein paar Themen exemplarisch vor.
Soll ja auch ein bisschen unterhaltsam sein. Früher hieß es ja immer, wenn man Menschen trifft, die man nicht so gut kennt oder eher auf einer oberflächlichen Ebene kennt, Religion, Politik und Geld, beziehungsweise das eigene Einkommen, das ist Tabu. Gilt das immer noch?
Also ich glaube, Tabus fallen minütlich. Wenn ich mir überlege, wie die Menschen heute offen über Sadomaso-Sex sprechen, als ob das sozusagen ein Mainstream-Thema sei, dann wären unsere Großeltern aber rot geworden. Also ich glaube, dass diese Tabus fallen und...
Naja, sie sprechen drüber. Das heißt ja noch lange nicht, dass sie diese Praktiken auch selbst favorisieren.
Ja, aber früher hätten wir darüber auch nicht gesprochen. Also ich habe auch schon Partys mit jungen Leuten erlebt, die ganz offen über YouPorn und ihre Pornokonsum im Internet sprechen. Also stellen wir vor, unsere Eltern hätten über so etwas gesprochen, die wären im Boden versunken.
Grenzwertig.
Ja, die Tabus sind immer, haben ein sehr schnelles Verfallsdatum.
Ja, es galt doch immer so, Frage nie, wo kommst du her, beziehungsweise was arbeiten Sie?
Ja, da bin ich
immer noch
dagegen.
Es hieß ja früher immer, die Deutschen wollen immer als erstes den Beruf wissen. Ich finde, das stimmt gar nicht.
Nein.
Ich werde auch sehr oft von Menschen aus aller Herren Länder gefragt, was machen sie beruflich.
Ja.
Ich finde jetzt nicht unbedingt, dass das so eine deutsche
Ich finde, bei den Amerikanern ist das zum Beispiel noch schlimmer. Bei den Amerikanern habe ich auch schon die Frage gehört, what are you worth? Das heißt dann, wie viel sind Sie wert? Damit wollen Sie wissen, wie viel Geld haben Sie auf dem Konto?
Ja.
Da würde ein zivilisierter Europäer Augen machen, wenn einem so etwas gefragt wird. Das würde hier als komplett vulgär gelten. Da gibt es eben auch regionale Unterschiede. Also im Berner Oberland müssen Sie überhaupt, da fühlen Sie sich Leute schon belästigt, wenn Sie fragen, wie geht's, weil das sozusagen als geschwätzig gilt. Also da gibt es tatsächlich regionale Unterschiede.
Ja, regionale Unterschiede, auch kulturelle Unterschiede. Sie sind weit herumgekommen, Herr von Schönburg. Gibt es die auch, kulturelle Unterschiede?
Ja, natürlich gibt es kulturelle Unterschiede je nach sozialem Milieu, kulturelle Unterschiede nach regionaler Herkunft. Klar gibt es da Riesenunterschiede. Wie gesagt, also es gibt geschwätzigere Völker und in einem Wiener Kaffeehaus ist die Plauderei eine andere wie auf einer Berghütte im Berner Oberland.
Ja, hat ja vielleicht auch etwas damit zu tun, wer man gegenüber ist. Wenn ich einem Hartz-IV-Empfänger gegenüberstehe, dann rede ich nicht über meine Segeljacht, die ich mir von meinem Taschengeld gekauft habe.
Das wäre sehr gefühllos, ne? Das stimmt.
Also ich übertreibe jetzt. Oder umgekehrt. Wenn ich gerade ganz viel Glück habe, dann muss ich das ja nicht unbedingt jemandem unter die Nase reiben, dem es gerade nicht so gut geht.
Ja.
Verschiedenste Dinge. Muss man diesbezüglich auch ein bisschen versuchen abzuwägen, wenn man den Menschen kennt, der einem gegenübersteht?
Also grundsätzlich gilt, Feinfühligkeit hilft. Aber dazu gehört eben auch, was ich vorhin gesagt habe, den anderen wahrzunehmen. Also wir leben in einer relativ egomanen Zeit, finde ich. Also jeder findet nur das interessant, was ihn selbst gerade interessiert. Und wie ich vorhin sagte, also die Empfangsfunktion sozusagen in unserem Gehirn verkümmert, die Sendefunktion wird überstrapaziert. Zur Feinfühligkeit gehört eben auch, wie Sie eben sagen, wahrzunehmen, wer ist der andere und was kann ich sagen, ohne den anderen zur Last zu fallen oder zu provozieren. Oder ja, provozieren macht manchmal Spaß, aber um ihn zu verletzen,
brüskieren. Alexander von Schönburg ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Wir sprechen über den Smalltalk, was ein stilvoller Smalltalk ist. Für Alexander von Schönburg ist es die Kunst des stilvollen Mitredens. Und ein Thema, das Sie erwähnt haben in Ihrem Buch, ist zum Beispiel auch der Adel. Ja, Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Da gibt es ja einiges. Wer schon wieder geheiratet hat, wo das Kind geboren ist, wer sich hat scheiden lassen. Ein sehr ergiebiges Thema. Und Sie selbst stammen ja auch aus adeligem Hause, derer von Schönburg-Klauchau. Kann denn so ein Adelstitel, selbst wenn es verarmter Adel ist, auch so ein bisschen Währung sein, wenn man in Richtung Smalltalk schaut?
Natürlich, aber es kann auch wie so ein Schild wirken, dass Leute einen sozusagen gleich in eine Schublade tun. Also ich glaube, damit kokettiere ich auch manchmal ein bisschen, aber oft werde ich als Adeliger oder als jemand, der einen vornehmen Namen hat, per se als ja schnöselig wahrgenommen oder als arrogant. Und da muss ich sagen, ich fühle mich nicht als arrogant. Also wenn ich morgens zu meinem Arbeitsplatz gehe, sehe ich viele Leute und wir haben so eine kleine Rezeption zum Beispiel unten, wo die Menschen vorbei können. Das gibt es im Hessischen Rundfunk womöglich auch.
Ja.
Ich gebe mir Mühe, mit denen ein kleines Schwätzchen zu halten, die auch wahrzunehmen, guten Morgen zu sagen. Ich sehe ehrlich gesagt 80% meiner angeblich so volksverbundenen bürgerlichen Kollegen da einfach durchgehen, als ob es den nicht gibt. Aber als Adliger hat man eben auch mit ein paar Klischees zu kämpfen. Also es ist so, man wird gerne auch schnell in so eine Schublade getan.
Ist aber vielleicht auch etwas, womit Sie gut leben können. Sie haben eben Ihren Arbeitsplatz angesprochen. Das ist inzwischen die Bild-Zeitung. Sie waren schon bei ganz vielen Zeitungen und Magazinen. Wie und warum sind Sie überhaupt Journalist geworden?
Ich bin jetzt dort Textchef. Und warum bin ich Journalist geworden? Ich glaube, aus Faulheit, weil ich einfach nie die Disziplin hatte, Spezialist zu werden. Und als Journalist hat man so ein bisschen den Vorteil, seine Fühler in allerlei Themen auszustrecken. Man hat unglaublich viel Möglichkeit, herumzukommen, sich in verschiedensten Themen sozusagen hineinzusteigern für eine kurze Zeit und dann hüpft man wieder zum nächsten Thema. Das kommt meiner flatterhaften Natur sehr entgegen.
Allerdings, mit Faulheit hat das nichts zu tun, im Gegenteil. Da protestiere ich. Ist auch etwas, was mir an meinem Beruf ganz gut gefällt, diese Themenvielfalt. Nur bei Ihnen, Herr von Schönburg, spielt vielleicht auch der Vater eine Rolle, denn der war auch Journalist. Er hat Anfang der 60er Jahre für das Auswärtige Amt den Rundfunk aufgebaut in Somalia. Und dort sind Sie auch geboren, in Mogadischu. Hat Ihr Vater da auch eine kleine Rolle gespielt bei Ihrem Berufswunsch?
Also mein Vater, ich weiß nicht, ob man im Fegefeuer oder im Himmel, je nachdem, wo er ist, ob man dort einen hessischen Rundfunk empfängt. Ich hoffe ja, weil es gibt ja Digitalradio inzwischen.
Ja, wir senden überall.
Wir senden überall.
Weltweit. Auch in den Himmel.
Auch in den Himmel. Mhm. Und wenn er das jetzt hört, würde er lächeln, weil er sagen würde, in erster Linie war er eigentlich Jäger. Und er war ein unglaublich naturverbundener Mensch. Er war ein Jäger sozusagen der altmodischen Art. Er war jetzt kein Jäger, dem es um die Trophäe ging, sondern der hat eigentlich sein ganzes Leben einfach nur im Wald verbracht. Und für den war ein erfolgreicher Jagdtag nicht der Tag, an dem er einen besonders großen Bock oder Hirsch erlegt hat, sondern einen Tag, in dem er einfach draußen in der Natur war, still sitzend. Ich habe das als Kind nie verstanden. Ich fand das fürchterlich langweilig. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass er ja eine sehr weise Möglichkeit gefunden hat, dem sozusagen der Hektik des Alltags zu entfliehen. Und ich beneide ihn sehr. Und Journalist war er tatsächlich und Buchautor war er tatsächlich
im Nebenberuf.
Er hat einfach seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Er liebte einfach die Natur und war eben gezwungen, damit auch Geld zu verdienen. Deswegen hat er später dann für den Deutschen Jagdschutzverband gearbeitet, hat dann später für eine Jagdzeitschrift gearbeitet.
Er war auch CDU-Bundestagsabgeordneter.
Nicht sehr lange. Also meine Familie kommt aus dem heutigen Südwestsachsen und als die Mauer fiel, war das erste, was er gemacht hat, er hat seinen Koffer gepackt und ist in die alte Heimat gereist, da wo er noch aufgewachsen ist. Und für ihn war das Schönste, sozusagen am Ende des Lebens nochmal nach Hause zu kommen. Und hat sich dort in der Burg, die früher der Familie gehörte, eingemietet und hat sich dort einfach öffentlich engagiert. Und dann, irgendwann haben die Leute ihn dann dort gefragt, kannst du uns nicht, du hast doch so gute Kontakte im Westen. Und die mochten ihn einfach und haben ihn gefragt, ob er nicht für den Bundestag kandidieren würde.
Ach ja, das war zu dieser Zeit. Genau. Kommen wir wieder auf Sie zurück, auf den Sohn Alexander von Schönburg. Ich weiß nicht, ob Sie auch auf die Jagd gehen. Auf jeden Fall sind Sie auf der Jagd nach Themen als Journalist. Und um nochmal auf Mogadischu zurückzukommen, wo Sie ja geboren sind. Wie lange haben Sie gelebt dort als Kind?
Leider sehr, sehr kurz. Also meine beiden älteren Schwestern, die sind ja fast 10 und 11 Jahre älter als ich, die sind tatsächlich dort noch auf die Schule gegangen. Mhm. Und in dem Jahr, in dem ich geboren wurde, 1969, hat dieser Siad Barre die Macht übernommen. mit Unterstützung Moskaus und hat dann dort sehr, sehr schnell eine kommunistische Diktatur errichtet. Und die Ausländer dort haben dann sehr schnell den Koffer gepackt und mussten Somalia verlassen. Und dazu gehöre ich, das heißt, ich habe eigentlich gar keine Erinnerungen mehr an Somalia. Dennoch ist das immer noch ein Highlight meines Lebens, dass ich sagen kann, ich bin in Mogadischu geboren. Meine Schwestern sind in Stuttgart und Berlin geboren. Das ist sehr viel weniger.
Ihre Schwester Gloria war verheiratet mit einem gewissen Herrn von Turn und Taxis. Ihre andere Schwester Maja Flick mit Mick Flick. Also beide schwerreiche Männer geheiratet.
Klar.
Könnte ja vielleicht auch so einen kleinen Smalltalk etwas bereichern. Sind Sie auch reich?
Nein, Gott sei Dank. Ich glaube, wenn ich mit Geld geboren wäre und meine Eltern waren ja beide Flüchtlinge, hätte ich, weil ich, wie gesagt, wie ich ihn schon gestanden habe, ein bisschen zur Faulheit neige, ich hätte, glaube ich, nicht auf die Reihe gekriegt, einen Beruf zu ergreifen. Und ich glaube, ich wäre sehr bräsig geworden.
Sie wären dann von Beruf Sohn geworden oder sowas?
Vermutlich. Also ich wäre, es erinnert mich ein bisschen, ohne mich sozusagen in die gleiche Kategorie wie Wladimir Nabokov zu versetzen, als ich über das Leben von Nabokov mal gelesen habe und gelesen habe, dass er aus einer wohlhabenden Petersburger Familie kam, dass der seine Berufung zum Schreiben zu können erst dadurch entwickelt hat, dass er als armer Mann in Berlin gelandet ist. Der musste dann Nachhilfestunden geben in Tennis und in Russisch und Französisch hat er Nachhilfestunden. Der musste sich sein Geld plötzlich verdienen. In Russland hätte er nie die Notwendigkeit gesehen, sich sein Leben zu verdienen. Also wir hätten das Werk von Nabokov hätten wir nie zu Gesicht bekommen, wenn er als reicher Sohn Petersburger Adliger aufgewachsen wäre.
Naja, aber immerhin haben Sie, Herr von Schönburg, auch adelig geheiratet, sogar eine gebürtige Hessin. Und sie heißt Irina Verena, Prinzessin von Hessen-Kassel. Seit 15 Jahren sind sie verheiratet, 3 Kinder, leben in Berlin. Ja, da muss schon ein bisschen was reinkommen, dass man die Familie auch ernähren kann. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter über den Smalltalk und um welche Themen es da gehen könnte. Kinder ist ja auch sowas, ne? Was die Kinder nun mal wieder angestellt haben oder Kindererziehung heutzutage oder was die Kinder für Ansprüche stellen oder die Eltern an ihre Kinder erleben.
Erziehung, klar, das ist ein nicht enden wollendes Thema, klar.
Wir reden gleich noch weiter, vielleicht auch über dieses Thema. Jetzt zur nächsten Musik. Modern Drift heißt der Titel von der Band Afterklang. Diese Musik kommt aus Dänemark. Was haben Sie mit Dänemark am Hut?
Nicht so viel. Ich habe mir einfach gedacht, als Sie mir gesagt haben, ich darf mir Musik auswählen, habe ich mir überlegt, ich sollte irgendein Thema wählen sozusagen, damit das nicht zu willkürlich ist.
Ach so.
Und habe mir einfach sozusagen das skandinavische Thema gewählt.
Okay.
And the dreams aren't true, but we know it, we know the tune that the angels sang to the hollow dead.
Musik aus Dänemark hat sich unser heutiger Doppelkopfgast gewünscht, Alexander von Schönburg. Und der Titel hieß Modern Drift von der Band Afterklang. Herr von Schönburg, was würden Sie machen? Sie kommen in eine Gesellschaft hinein und Sie kennen so gut wie niemanden. Was würden Sie tun? Wie würden Sie sich verhalten?
Das ist ja nicht der Normalfall. Also man betritt einen Raum mit fremden Menschen. Und für diese Situation habe ich ihm auch versucht, in meinem Buch dafür zu werben, das zunächst einmal nicht als Drama zu sehen, sondern als Normalfall und sich da erstmal so ranzupirschen, so ein bisschen, erstmal die Atmosphäre des Raums aufzunehmen. Das Fremdeln ist ja eigentlich etwas Normales und das ist nichts Ungewöhnliches und das ist nicht wie Krätze, sondern das ist einfach normal, dass man erstmal fremdelt, wenn man im Raum kommt. Und da gibt es immer ein paar Tipps, die man nutzen kann, um erstmal sich zu akklimatisieren, die Raumtemperatur aufzunehmen. Und auch da gilt wieder, erstmal auf Empfang schalten. Nicht irgendwo rein platzen und gleich die Leute voll texten, sondern erstmal abzuwarten, ein bisschen rumhören und dann so rein zu gleiten. Also nicht gleich, wenn das ein Schwimmbad wäre, nicht gleich Köpfer hinein, sondern langsam schön erstmal die Füße, dein Ärmchen, so langsam sich reinzugleiten. Das ist wichtig, um dieses Fremdeln nicht zu potenzieren.
Und dann sehen Sie einen interessanten Menschen, Mann oder Frau, egal, und würden mit diesem Menschen gerne ins Gespräch kommen. Jetzt erstmal nicht dienstlich. Was machen Sie dann? Gehen Sie dann gleich hin und fragen, ach, wie schön, dass Sie auch hier sind? Oder was sagen Sie?
Das ist mitteln Sie, was sehr, sehr schön ist, wie schön, Sie zu sehen. Dass Sie gehofft, dass ich Sie heute Abend hier treffe. Oder kommt ein bisschen auf die Situation an. Also wenn Sie mit jemandem flirten wollen, zum Beispiel, könnten Sie sagen, darf ich Sie auf etwas aufmerksam machen? Dann sagt die Person, aha, was denn? Auf mich.
Also das ist schön, ja.
Da gibt's viele Möglichkeiten.
Sehr schön, ja. Das muss ich mir merken. Und ja, man trifft sich ja dann vielleicht am Buffet und da entsteht ja auch manchmal das ein oder andere Gespräch. Übers Essen sprechen, macht das Sinn?
Das finde ich oft eine Verlegenheitslösung. Also ich finde natürlich, erstmal verboten ist nichts. Also mit so einer gewissen Gelassenheit, natürlich dürfen Sie über Essen reden. Ich finde es jetzt nicht unbedingt das interessanteste Thema. Ich finde, in der reden wir viel zu viel über Essen. Ja. Mhm. Also ich lebe ja in Berlin und hier ist Essen, das gesunde Essen, das vegane Essen, das makrobiotische Essen. Es gibt Partys, da wird nur über den Bioladen und ob die Aprikose, die Bergaprikose aus so und so besser ist als sie. Das finde ich entsetzlich langweilig, ehrlich gesagt. Also mir wird viel zu viel über das Essen.
Solche Themen entstehen meistens, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, wenn man sich als Vegetarier oder als Veganer bekennt. Damit könnte es ja auch gut sein. Aber dann kommen dann meistens die Fragen, was esst ihr dann? Und dann schließen sich oft dann so Grundsatzdiskussionen an. Also man sollte in einem solchen Fall dann einfach auch sehr schnell bedeuten, ich möchte darüber gar nicht reden.
Ja, oder einfach charmant das Thema wechseln. Also ich finde, überhaupt gehört das zu den wichtigsten Ratschlägen, die ich teile, nicht so sich in Themen hineinzusteigen. Es gehört ja auch zur Kommunikation miteinander dazu, dass man einfach auch merkt, wann es an der Zeit ist oder wenn es angebracht ist, das Thema zu wechseln. Ich finde, wir Deutschen neigen dann sehr oft dazu, diese Sachen ausdiskutieren zu wollen. Ich finde das sehr, sehr interessant, über Vegetarismus zu reden. Aber ich möchte nicht einen halben Abend damit verbringen. Und ich möchte nicht, dass es zu einer Ersatzreligion, dass die Bedeutung davon übersteigert wird und dass das so eine Art, ich habe manchmal das Eindruck, solche gerade so Ernährungsthemen, das hat so was Erlösungsreligionshaftes. Mhm. Also man glaubt, wir alle wissen, dass wir ökologisch unvernünftig leben und die Leute haben manchmal, habe ich in Berlin zumindest einen Eindruck, die gehen in einen Bioladen, wie früher die Leute in den Kirch gegangen sind und erkaufen sich dort ihren Ablass. Indem sie dreimal so viel für die Gurke zahlen, glauben sie, ihr Gewissen beruhigen zu können. Ich ernähre mich ja auch gesund. Nur muss man daraus nicht gleich so eine ideologisch hochgehängte Sache machen.
Ja, und was mich besonders langweilt, ist die Situation, man ist zum Essen eingeladen, sitzt am Tisch und nachdem man dann natürlich den Koch oder die Köchin gelobt hat und gezeigt hat, dass einem das Essen schmeckt. Mir reicht das dann meistens. Ich möchte dann nicht noch den ganzen Abend über die Zubereitung oder die Zutaten diskutieren müssen.
Ach, da geht's mir genauso.
Mich langweilt das irgendwann.
Ich finde auch, das geht echt so weit. Loriot hat das ja wunderschön immer wieder. Wir haben ins Essen gequatscht. Also ich finde auch, dass wir da ein bisschen was dazu zu lernen haben. Und deswegen habe ich auch immer ein bisschen versucht, so ein paar dieser Tipps humorvoll rüberzubringen, damit, weil ich finde, oft in Gesellschaft merke ich, dass die Leute sehr verkrampft sind beim Smalltalk. Ich finde, dass sie oft sehr langweilig sind, dass sie einfach Sachen ausdiskutieren wollen, statt einfach nur witzig und geistreich über Dinge zu sprechen. Und ja, so Themen wie Essen, das ist oft so ein Verlegenheitsthema. Ich finde, das führt ein bisschen weit. Also ich finde, wir reden zu viel über das Essen.
Haben Sie in Sachen Smalltalk, Herr von Schönburg, so eine Art Lieblingsthema oder ein Thema, was Sie immer wieder so aus der hohlen Hand schütteln, wenn Sie irgendwo in einer Gesellschaft sind?
Nein, das habe ich tatsächlich nicht. Sagen wir mal, meine Lieblingsthemen wechseln. Ich bin beeinflusst davon, was so gerade en vogue ist. So Konsensthemen, wo alle darüber reden, das Gegenteil zu sagen. Ich finde, das belebt jedes Gespräch. Und ich habe so einen nervigen Widerspruchsgeist. Das heißt, wenn alle schwärmen von dem Shades of Grey Film, dann bemühe ich mich, möglichst dagegen zu polemisieren. Und wenn alle den Papst toll finden, weil er so wie ein Landpfarrer redet, dann sage ich das Gegenteil. Also das ist so ein bisschen mein Widerspruchsgeist. Ich finde, Widerspruchsgeist belebt jedes Gespräch.
Und man muss es ja auch nicht allzu ernst nehmen.
Das ist ganz wichtig.
Smalltalk, kann man das lernen, Herr von Schönburg?
Selbstverständlich kann man das lernen. Der erste Schritt ist erstmal in mein Buch zu kommen. Das war wirklich, da haben sie mir wirklich in die Vorhand gespielt. Das hätten sie dich fragen sollen. Aber natürlich kann man, die Frage ist interessanter, kann man Esprit lernen? Ich glaube ja. Aber das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich. Also ich glaube, die richtigen Dinge lesen, sich mit den richtigen Leuten umgeben, es färbt schon ab. Also wenn Sie zwischen Astrophysikern aufwachsen, werden Sie einen Hang zu Astrophysik entwickeln und sich dort gut, wenn Sie sich mit witzigen Leuten umgeben, wird das irgendwann abfärben. Und wenn Sie mein Buch lesen, wird das auch hoffentlich ein bisschen abfärben. Aber es wird sicher nicht von jetzt auf gleich geschehen.
Gut, ich nenne dann nochmal das Buch. Es heißt Smalltalk, über die Kunst des stilvollen Mitredens. Alexander von Schönburg hat es geschrieben und war heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Eher ein Longtalk ist es geworden. Zum Schluss noch eine Musik aus Norwegen, Herr von Schönburg. Und die heißt Hoppi Polla von Sigur Rós.
Ja, also wie er sagt, das passt auch in dieses skandinavische Thema. Und Sie haben mich ja gebeten, dass eines der drei Musiktitel rein instrumental ist. Und das höre ich manchmal, wenn ich in so einer Chill-Out-Laune bin, finde ich Sigur Rós sehr gut.
Vielen Dank, Alexander von Schönburg. Ich heiße Karin Röder.
Danke Ihnen für die Einladung.